Ich möchte erst beten. Herr, öffne meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde. Und öffne unsere Herzen, dass wir verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Danke, Herr. Amen. Mein Gott, warum? Warum? Das ist heute das Thema, die Frage meiner Predigt. Mein erstes Warum dreht sich um den bekannten russischen Regimekritiker Nawalny. Er ist am 16. Februar nach jahrelanger psychischer und physischer Folter in russischer Haft, zuletzt in Sibirien, mit 47 Jahren gestorben. Überrascht hat das nicht, denn warum ist er nach seiner Vergiftung und Genesung in der Charité in Berlin nach Moskau zurückgekehrt? War seine Verhaftung nicht klar? Immer und immer wieder habe ich mich mit dem Schicksal von Nawalny beschäftigt. Ich konnte es einfach nicht fassen, dass er nach Russland zurückging, sich dieser Gefahr aussetzte, sich bewusst Gefangenschaft, Folter, ja dem möglichen Tod aussetzte. Warum? Ich konnte es einfach nicht verstehen. Dieser clevere, einflussreiche, einzig wirklich gefährliche Gegner Putins handelt gegen jede Vernunft. Er hätte doch außerhalb Russlands den Widerstand weiter organisieren können oder aufbauen können. Was hatte ihn bewegt, nach Moskau zu gehen? Immer und immer wieder kreisten meine Gedanken um diese für mich unverständliche Entscheidung Nawalnys. Am 30. Januar, 17 Tage vor seinem Tod, wusste ich es, hatte ich die Antwort. Nämlich als ich morgens in unserer Bibellesezeit den Neukirchner Kalender aufschlug. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, da ist die Bibellese drin, die tägliche, und da ist immer eine kleine Auslegung und noch eine altersbezogene Situation, also die dann genau zu der Situation passt, auch kurz eben geschildert. Und in diesem am 30. Januar, da ging es darum, um den zweiten Timotheusbrief, den Paulus an Timotheus in Gefangenschaft geschrieben hat. Und in der alltagsbezogenen, also in der Situation, die unseren Alltag betrifft, unser Leben, da stand: Der russische Oppositionspolitiker Alexei Nawalny wurde 2020 mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergiftet. Ausgeflogen nach Berlin wird er gerettet. Unerschrocken kehrt er nach Russland zurück. Noch am Flughafen wird er verhaftet und zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Er hält vor Gericht eine Abschlussrede, in der er schildert, dass er Atheist war, nun aber zum Glauben gefunden hat. Er sagte, dass es ihm hilft, daran zu denken, dass Jesus sagt: Selig sind, die da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Dieses Wort Jesu habe er immer als Handlungsanweisung aufgefasst. Die Rückkehr nach Russland bereue er nicht. Der Machtapparat will Angst verbreiten. Ein Ziel des Regimes sei es, sich einsam und verlassen zu fühlen. Aber, so sagte er, ich fühle mich nicht einsam. Zwar gibt es bewaffnetes Unrecht, aber es gibt auch Menschen, die sich nach Gerechtigkeit sehnen. Sie werden satt werden. Wusstet ihr das? Nawalny war Christ. Ich hatte es nicht gewusst, nie davon gehört. Ich recherchierte, ob es wirklich so war, und fand mehrere Bestätigungen. Nawalny nahm Jesus und seine Worte, sein Leben ernst und erntete dafür viel Spott, auch von seinen eigenen Leuten in einem Umfeld von Atheisten, zu denen er selber lange und militant gehörte. Er sagte offen in seinen Reden vor Gericht: Die Sache ist nämlich die, ich bin ein gläubiger Mensch. Das ist die Antwort auf mein Warum. Gott und sein Plan stehen hinter Nawalnys Entscheidung. Ja, aber was bewegt einen gläubigen Menschen zu solch einem Schritt? Was könnte Nawalny bewegt haben, gegen jede Vernunft zurück nach Moskau zu kehren? Was könnte Bonhoeffer bewegt haben, im Zweiten Weltkrieg zurück aus dem sicheren Amerika in ein Land wie das Nazi-Deutschland als Widerständler zurückzukehren, in Gefangenschaft und Märtyrertod? Und was bewegte Paulus, sich von seinen Freunden zu verabschieden und nach Jerusalem zu gehen, in dem Wissen, dass ihn dort Gefangenschaft und Leid und letztendlich der Tod in Rom erwartete? Ja, und was bewegte den römischen Hauptmann in unserem Bibeltext zu sagen, dass dieser sterbende Mann am Kreuz, einer von so vielen Widerständlern gegen Rom, der Sohn Gottes ist? Gehen wir in Gedanken zum Kreuz und schauen, ob wir dort eine Antwort finden. Die Soldaten setzen sich neben das Kreuz und bewachen Jesus. Das ist der Befehl, das ist ihr Job. Vorher haben sie Jesus und die zwei anderen ans Kreuz geschlagen. Alles Routine. Eigentlich geben sie den Männern auch noch Wein mit einem bitteren Zusatz gemischt, um ihr Bewusstsein zu trüben, also gegen die Schmerzen. Aber Jesus, der mit dem Schild, ja, da ist es, das ist Jesus, der König der Juden, er wollte nicht trinken. Seine Kleidung konnten sie gut gebrauchen und verteilten sie unter sich. Ansonsten hier ein Schrei, da ein Schrei der Sterbenden, alles wie immer, Alltag. Krass, diese Gleichgültigkeit, denken wir. Aber wie sieht es mit uns aus? Haben wir uns nicht auch an all das Leid um uns herum gewöhnt, eine gewisse Gleichgültigkeit entwickelt? Und die Soldaten, hätten sie den Befehl, Jesus zu bewachen, verweigern können? Sicher nicht. Und Gleichgültigkeit ist ein guter Selbstschutz. Die Zeit vergeht. Menschen gehen vorüber, bleiben stehen. Es ist mittags, als es plötzlich dunkel wird. Am helllichten Tag breitet sich eine Finsternis über das ganze Land aus. Wie mögen sich die Soldaten gefühlt haben? Mit der Gleichgültigkeit war es sicher vorbei. Vielleicht standen sie in Angst auf und wollten weg, aber der Hauptmann hielt sie zurück. Sicher wurde es kalt und vielleicht umhüllten sie sich mit der Kleidung von Jesus, die sie zuvor unter sich verteilt hatten, verlost hatten. Und bestimmt waren außer ihnen kaum noch Schaulustige da. In Finsternis und Kälte wachten sie unter der Aufsicht des Hauptmanns vor dem Kreuz Jesu. Und dann, nach 3 Stunden Dunkelheit, dieser markerschütternde Schrei vom mittleren Kreuz mit dem Schild: Das ist Jesus, der König der Juden. Er stirbt. Im gleichen Augenblick wurde die Erde erschüttert, Felsen wurden gespalten, ein Erdbeben. Und die Dunkelheit flieht. Licht. Es ist wieder taghell. Der verborgene Gott zeigt sich in großer Macht. Und die Soldaten und der Hauptmann, sie werden von Furcht ergriffen, gepackt und sinken auf die Knie. Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Eine Gotteserscheinung, eine Theophanie war das. Der verborgene Gott lässt sich geheimnisvoll sehen, beziehungsweise macht durch Phänomene, etwa in der Natur, auf sich aufmerksam. Eine Schau in die Ewigkeit, auf Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit, auf Gottes Größe und Macht. Eine Schau, die uns Menschen zuallererst in Angst, in Furcht, in Ehrfurcht, in Demut versetzt. Im wörtlichen Sinne versetzt, weil danach stehen wir nicht mehr auf dem gleichen Punkt in unserem Leben wie vorher. Nach so einer göttlichen Offenbarung ist nichts mehr wie vorher. Und so kann ich mir vorstellen, dass der Hauptmann und seine Soldaten später zu den ersten christlichen Gemeinden gehörten. Für mich ist eine Theophanie, also eine Gotteserscheinung, die Erklärung für ein Verhalten, das menschlich unvernünftig erscheint, das Grenzen sprengt, die menschlich nicht zu verstehen sind. Ich denke dabei auch an das Verhalten von Nawalny, der sicheren Schrittes nach Moskau in sein Verderben geht. Es scheint, dass er etwas wusste, gesehen hat, das ihm Gewissheit für sein Handeln gab, dass er in Gottes Plan wandelte, in einem Plan, der größer ist als das, was wir überblicken können. Im Schauen eines regierenden Gottes bei einer Gotteserscheinung kann ich auch die Rückkehr Bonhoeffers aus dem sicheren Amerika in das gefährliche Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg nachvollziehen oder mir vorstellen. Und von Paulus wissen wir auch aus der Bibel, dass eine Christuserscheinung, eine Christophanie, auf dem Weg nach Damaskus, können wir in der Apostelgeschichte im 9. Kapitel lesen, sein Leben so umkrempelte, dass er danach sogar einen anderen Namen hatte. Vom Saulus zum Paulus, ein Sprichwort, das auch Nichtchristen kennen. Und hier am Kreuz wird es klar, dass es die Gotteserscheinung, die Theophanie ist, das heißt die Finsternis, die für das Gericht Gottes spricht, und das Erdbeben, ein Naturphänomen, und ganz wichtig, die Furcht der Soldaten und des Hauptmannes. Dass es also die Gotteserscheinung ist, die den römischen Hauptmann das überraschende Bekenntnis aussprechen lässt: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Lasst uns noch einmal ans Kreuz gehen, jetzt aber, bevor es dunkel wurde und Menschen vorübergingen oder auch am Kreuz standen. Ich lese noch einmal die Verse 39 bis 43. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn, also Jesus, und schüttelten verächtlich den Kopf. Den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen? Dann rette dich doch selber. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Auch die obersten Priester, die Schriftgelehrten und führenden Männer des Volkes verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Wenn er wirklich der König von Israel ist, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat sich doch immer auf Gott verlassen und ihm vertraut. Jetzt wollen wir sehen, ob Gott ihn wirklich liebt und ihm hilft. Schließlich hat er behauptet, ich bin Gottes Sohn. Die obersten Priester, die Schriftgelehrten und führenden Männer des Volkes, sie können jetzt erstmal entspannen, denn jetzt kann Jesus keine Gefahr mehr für sie sein, für ihre Ansprüche, ihre Machtgelüste, ihre Tradition, meinen sie. Da stehen sie und verhöhnen Jesus. Warum hilft dir Gott nicht, wenn du sein Sohn bist? Und da sind die enttäuschten Juden. Sie hatten etwas anderes von ihrem Messias erwartet. Sie waren Jesus vielleicht sogar nachgefolgt, waren begeistert von seinen Wundern und seiner Lehre, waren vielleicht aufgeregt wegen seiner Vision, den Tempel mit seinen korrupten Machenschaften zu zerstören und etwas Neues zu schaffen. Aber niemand hatte sich jemals dieses Ende hier ausmalen können. Hier wollte keiner mitgehen. Jetzt waren sie enttäuscht und hatten nur noch Verachtung für Jesus, den Sohn Gottes, übrig, der sich nicht mal selbst helfen konnte. Komm vom Kreuz herunter, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Wenn du Gottes Sohn bist. Mit diesem Satz wurde Jesus schon mal konfrontiert, als ihn der Teufel in der Wüste versuchte. In Matthäus 4 können wir das lesen. Das war direkt, nachdem Gott sich in Jesu Taufe zu ihm als seinen geliebten Sohn stellte. Der Teufel wollte diese Gewissheit, die Jesus durch seinen ganzen Dienst trug, gleich wieder zerstören. Aber wir wissen, Jesus hat den Versuchungen nicht nachgegeben und der Teufel musste fliehen. Es ist der gleiche Ton, die gleiche anklagende, verunsichernde, zerstörerische Stimme, die Jesus in der Wüste versucht und die ihn jetzt am Kreuz verspottet. Der Versucher, der Ankläger, der Vater der Lüge, der Fürst dieser Welt, der Zerstörer, der Durcheinanderbringer, der es immer wieder schafft, durch uns Menschen zu sprechen. Warum nur? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Schreit Jesus am Kreuz in die Dunkelheit. Ihr kennt sicher das christliche Poster mit den Fußspuren im Sand. In dem Text dazu guckt ein Christ auf sein Leben zurück und sieht dabei zwei Fußspuren nacheinander im Sand. Er Seite an Seite mit Gott. Aber dann sieht er, dass da manchmal nur ein paar Fußspuren ist und fragt Gott, warum warst du nicht bei mir, als ich es gerade am nötigsten brauchte? Und die Antwort ist, in diesen Zeiten, mein Kind, habe ich dich getragen. Es ist wichtig zu verstehen, dass diese Geschichte nichts, wirklich gar nichts mit der Situation zu tun hat, die Jesus gerade durchmacht. Jesus schreit dieses Warum, weil Gott, sein geliebter Vater, der jeden Moment seines Lebens bei ihm war, ihn wirklich, tatsächlich verlassen hat. Es ist nicht so, dass Jesus sich nur verlassen fühlte und in Wirklichkeit Gott ihn durch diese Folter durchtrug. Nein, die Sache mit dem Kreuz ist, dass da das Gewicht des Bösen dieser Welt wirklich sich über Jesus sammelte und das Licht der Liebe Gottes, wie auch das Tageslicht, für 3 Stunden auslöschte. Jesus gibt sein Leben als Lösegeld für viele. Und die Sünde von vielen, die er trägt, ist der Grund dafür, dass das erste und einzige Mal in seiner Erfahrung eine Wolke zwischen ihn und dem Vater kommt, den Vater, den er liebt und dem er gehorcht und der seine Freude an ihm hatte. Und in diese Dunkelheit des Todes nahm er die Sünde der Welt mit, meine Sünde, deine Sünde, die Sünde von unzähligen Menschen, das Gewicht, das um den Hals der Welt lag und sie in Zerstörung zog. Und in dieser totalen Einsamkeit, Verlassenheit von Gott und dem Menschen, schreit Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist bemerkenswert. Jesus schreit die Warum-Frage aus sich heraus. Die Warum-Frage, die wir doch eigentlich gar nicht stellen sollen als Christen, wie ich oft gehört habe und auch selbst gesagt habe. Und nun lese ich das. Jesus wirft sein Warum förmlich dem Vater ins Gesicht. Er schreit, warum bist du nicht da? Ich brauche dich. Warum muss es sein? Warum dieser Schmerz, dieses Leid? Warum gerade dieser Weg, um die, die mich im Stich lassen und verspotten, zu erlösen? Warum dies alles ohne dich, mein Gott? Warum? Warum diese Einsamkeit? Warum? Ich bin so erleichtert, so dankbar, dass Jesus die Warum-Frage an Gott stellt. Natürlich dürfen, sollen wir Gott unser Warum bringen. Wenn wir wieder nicht verstehen, wenn wir verzweifeln, wenn wir leiden, wenn alles über uns zusammenbricht. Nein, wir müssen nicht moralisch wozu fragen und uns stoisch unserem Schicksal ergeben. Wir müssen nicht die Situation leugnen und uns optimistisch geben, wo wir am liebsten aufgeben wollen. Schon die Psalmbeter, das Buch Hiob und die Klagelieder Jeremias zeigen uns im Wort Gottes, also in der Bibel, dass wir Gott anklagen können, dass er das aushält und souverän, barmherzig und liebevoll auf unser Lamentieren und Wüten, unsere Vorwürfe und Besserwisserei reagiert. Er kann Kritik, Rechthaberei und Vorwürfe viel besser aushalten als wir. Und indem wir Gott unsere Klage bringen, sie nicht für uns behalten, sie nicht bei uns begraben, sie nicht verdrängen, indem wir Gott im Angesicht des Leides, der Ungerechtigkeit, indem wir ihn da suchen, verändert sich etwas. Verändern wir uns. Wir können das in vielen Psalmen beobachten. In dem Psalm, wo es nur so von Rache und Gewaltgedanken wimmelt, aber an Gott gerichtet und wo am Ende immer Lob, Dank oder Anbetung entsteht. Anders als Jesus, der in totaler Einsamkeit litt und starb, können wir sicher sein, dass wir nie einsam sind, nie verlassen sind, auch nicht im tiefsten Leid. Denken wir an Nawalny, der in Isolationshaft sagte, ich fühle mich nicht einsam. Wir sind nie einsam, ja selbst wenn wir uns so fühlen, weil Jesus uns vorausging und durch seinen einsamen, qualvollen Tod am Kreuz mit der Last unserer Sünden auf den Schultern den Weg zum Vater frei machte. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten von oben bis unten. Der Weg zum Vater ist frei. Amen. Wir wollen jetzt noch kurz ja, in der Stille zu Jesus kommen. Ja, jeder wie er möchte und wollen kurz im Gebet verweilen. Ja, und ihm danken für alles, was er für uns getan hat. Aber auch ihm alles bringen, Jesus. Jesus, danke, du hast alles für uns getan. Und wir sind frei, zum Vater zu gehen. Danke.